wunderschönen guten Morgen. Das ist ganz schön laut. Ich musste ein bisschen näher kommen. Ich dachte, ihr seid sonst so weit weg. Das neue Jahr ist heute 29 Tage alt. Und die Frage ist jetzt, wenn ihr euch Vorsätze vorgenommen habt, jetzt könnt ihr prüfen, ob die noch realistisch sind. Also wenn ihr sie jetzt schon gebrochen habt, dann ist es auch egal, weil nach 29 Tagen kann man das, finde ich, ganz gut abschätzen. Oder seid ihr noch dabei, dann ist es ziemlich cool. Manche Vorsätze, die haben Potenzial für 2, 3 Tage und danach am 29. Januar sagt man dann, ja okay, fange ich nächstes Jahr nochmal an. Aber es gibt auch Vorsätze, die sind es wert, jeden Tag neu gefasst zu werden. Jeden Tag neu gefasst zu werden. Und zwar die Vorsätze, wobei es darum geht, die richtigen Prioritäten zu setzen. Die richtigen Prioritäten zu setzen. Und deswegen auch fangen wir mit unserer neuen Predigtreihe an, die uns ermutigen soll, euch alle und mich, dass Jesus jeden Tag an der ersten Stelle ist. Also es geht um Prioritäten und darum, dass Jesus jeden Tag an der ersten Stelle ist. Christian hat das vorhin schon gesagt, wir fangen eine neue Predigtreihe an zum Markus-Evangelium. Und ich bin schon sehr gespannt, ich freue mich darauf. Das Coole ist, Markus ist das kürzeste Evangelium, nur 16 Kapitel. Die kann man total gut an so einem trüben Sonntagnachmittag, wie er vielleicht heute kommen wird, total gut mal eben an einem Stück lesen. Also 16 Kapitel, ich hatte in meiner Bibel, das waren 39 Seiten. Gar nicht so viel kann man in einem Rutsch gut lesen. Markus ist das älteste Evangelium, wahrscheinlich so zwischen 64 und 67 nach Christus geschrieben, in Rom, an die Gemeinde dort. Und ich mag Markus, also dich da hinten mag ich auch, das ist auch Markus. Aber Markus, das Evangelium, ist auch total cool. Und es geht um Jesus First, haben wir das Ganze mal genannt. Das ist jetzt nicht so überraschend, ne? Weil in der Gemeinde geht es oft um, also es geht immer um Jesus. Ich finde dieses, ihr seht das jetzt nicht, ich halte mal so hoch, wie es geht. Jesus First ist unsere neue Predigtreihe und es geht um Prioritäten. Jesus an erster Stelle. Und damit ihr es die ganze Zeit sehen könnt, als ob es so gehört. Und es geht um Markus 1, heute 1 bis 13. Ich danke Caro, die hat so eine Hammer-Deko gemacht. Ich bin total begeistert. Ja, also auf jeden Fall einen fetten Applaus. Jesus als allererstes. Und das Markus-Evangelium ist total toll. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, es mal in einem durchzulesen. Es ist knapp. Markus schreibt sehr kurz und prägnant. Der beschränkt sich auf das Wesentliche und trotzdem ist total lebendig. Markus schreibt, fällt mir gerade ein, also der schreibt 42 Mal das Wort sofort. Mehr als alle anderen Evangelisten zusammen. Sofort und dann passiert immer was. Also der schreibt wirklich sehr lebendig und da ist immer eine Sache nach der nächsten. Also es ist ganz kurz und prägnant, ich mag das. Und er beschreibt Jesus als den, der handelt. Also es geht nicht so sehr um das, was Jesus lehrt, da geht es auch drum natürlich. Aber im Markus-Evangelium kommt Jesus vor allen Dingen vor als der, der handelt, der Wunder tut, der heilt und der ganz entschlossen wirklich so den Weg voranbringt und der immer mehr auch seine Identität offenbart. Also Jesus zeigt sich immer, immer mehr im Laufe des Markus-Evangeliums. Und heute fangen wir mit... Achso, nee, hi. Ich muss euch noch erzählen, warum ich Markus so toll finde. Also Markus ist mir nämlich so sympathisch, weil Markus selbst war gar kein Jünger, der mit Jesus unterwegs war, sondern Markus war der Übersetzer und der Sekretär von Petrus. Das heißt, er kannte einen Jünger, der viel erlebt hat und von dem hat er sehr wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viel von Jesus gehört. Und Markus selbst war bei der ersten Missionsreise dabei. Und mittendrin scheint ihm das ein bisschen zu viel gewesen zu sein. Auf jeden Fall ist er zurückgekehrt. Warum, wissen wir nicht, aber vielleicht war es zu unbequem, zu gefährlich. Auf jeden Fall hat er gesagt, nee, ich bin dann jetzt erstmal nicht mehr dabei. Und beim nächsten Mal wollte Paulus ihn dann auch nicht mehr dabei haben. Da hat er gesagt, nee, also Markus, Der ist jetzt nicht so der zuverlässigste. Und dann hat Markus im Laufe seines Lebens eine krasse Wandlung erlebt und hat von diesem vielleicht bequemen Leben in Jerusalem ein Leben zu einem radikalen Diener verändert. Und irgendwann war es dann wieder so, dass Paulus sogar sagte, ey, Markus, der muss auf jeden Fall nach Rom kommen. Also der ist so wichtig, wir brauchen Markus, das ist ein total wichtiger und treuer Mitarbeiter, der soll auf jeden Fall kommen. Also erst so eher, naja, Markus, weiß nicht, und hinterher, boah, der ist total wichtig. Und ich glaube, deswegen lohnt es sich zu hören, was Markus über Jesus schreibt. Warum hat Markus so eine krasse Wandlung in seinem Leben erlebt? Warum ist bei ihm irgendwann Jesus wirklich die Nummer eins geworden? Und deswegen wollen wir uns damit beschäftigen in den nächsten Wochen. Ich bin da schon sehr gespannt drauf. Wir wollen uns Markus wirklich ganz genau anschauen. Und heute fangen wir mit dem Prolog, dem Vorwort an. Das sind 13 Verse und die möchte ich euch gerne vorlesen. Und ich habe keinen Zettel reingemacht, das war nicht so schlau. Markus 1. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesajas heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört meine Stimme, ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kam zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften ein Ledergurt und lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken, um ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihm herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und Engel dienten ihm. Also wenn ihr euch so mal ins Erinnerung ruft, so Lukas-Evangelium, da kommt erstmal ganz viel Geburt, ganz viel Bethlehem, das lässt Markus alles weg. Das ist überhaupt nicht wichtig. Markus geht es wirklich darum, ich habe zu wenig Platz, die holen wir gleich wieder. Heute klappt das nicht so gut, aber das macht überhaupt nichts, weil die wichtigen Zettel sind auch da. Also Markus verzichtet auf die Geburt, verzichtet auf die menschliche Legitimation oder all das, was seine nicht-jüdischen Zuhörer, was sie nicht brauchen, das lässt er weg. Also in den anderen Evangelien, da gibt es die Genealogien, da gibt es die Geburt von Jesus, das ist ihm nicht wichtig. Er beantwortet eine Frage und zwar, wer ist eigentlich Jesus? Wer ist dieser Jesus eigentlich? Und er beginnt, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und statt Anfang könnte man vom Griechischen her auch sagen, die Grundlage oder die Basis, das ist die Basis, um die es geht. Es geht um das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und das ist in der Zeit, in der das Markus schreibt, eine echt mutige Aussage. Denn die Gemeinde erlebte Verfolgung in Rom. Es gab große Anfechtungen. Und dazu sagen, Jesus Christus, Sohn Gottes, ist nicht ganz ohne, konnte lebensgefährlich sein. Aber Markus möchte mit dieser Aussage wirklich so die Grundlage von dem ganzen Evangelium legen und möchte seinen Zuhörern wirklich Mut machen, für ihren Glauben einzutreten. Und die Grundlage ist also, dass Jesus einmal Christus ist und dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch immer klar war, dass Christus nicht der Nachname von Jesus ist. Irgendwie so als Kind war das, dachte ich das. Also Jesus Christus ist nicht Christus ist der Nachname und Maria und Josef Christus, sondern Christus steht, ist das griechische Wort für der Gesalbte. Messias im Hebräischen, der König in Israel wurde gesalbt mit Öl und damit war klar, das ist der König. Und Israel hat auf einen starken König gewartet, einen König, der sie rettet. Und es war mehr als nur ein Titel, das war eine ganz, ganz große Erwartung und Aufgabe, die damit verbunden war. Weil Israel wirklich gehofft hat, dass sie aus der Unterdrückung befreit werden von den Römern, dass sie eine, dass ein König kommt und wirklich Gerechtigkeit einsetzt. Und in ihrem Vorstellung war das ein starker politischer Führer, ein großer König, der sich für sie einsetzt, sodass ihr Leben endlich besser wird. Und alle sehnten sich nach ihrem Kommen. Also das war schon im Alten Testament, wurden diese Prophetien gemacht und alle warteten darauf, endlich soll der König kommen. Da lagen ganz, ganz hohe Erwartungen. Und dann schreibt Markus, Jesus, das ist dieser Befreier. Und er liefert auch gleich eine Erklärung, warum Jesus das ist. 700 Jahre vorher hat Jesaja schon gesagt, da kommt ein Bote in die Wüste. Und dieser Bote wird den König ankündigen. Und dann sagt Markus, dieser Bote, das ist Johannes, der den König, den Messias, ankündigen wird. Die Prophetie, die also 700 Jahre vorher von Jesaja gemacht wurde und später auch nochmal von Malachi, die erfüllt sich jetzt. Der Bote kommt. Und die Frage ist, wie würdet ihr einen König ankündigen? Ich habe vermutlich, also ich hoffe, die Technik macht gleich, ihr müsst dann schalten, ne? Also ich habe gedacht, ein König muss laut angekündigt werden. Und zufällig hatte ich in meinem Büro dieses Megafon. Also werde ich es auch mal ausprobieren. Ich habe es noch nie so richtig ausprobiert. Ich habe es jetzt auf volle Kanne. Wir testen das mal. Ich weiß nicht, Johannes hatte kein Megafon. Das ist doch gar nicht so laut. Also ihr könnt es doch für ein Kigo benutzen. Die wollten das nämlich unbedingt haben. Aber ich habe gesagt, ich brauche das. Also wenn man jetzt weiß, der König kommt, ja, dann muss man das ankündigen. Vielleicht nicht unbedingt mit diesem Megafon, weil das ist echt nicht so laut. Können wir auch einfach das Mikro höher drehen. Aber es ist wichtig, dass der König angekündigt wird, ne? Also wenn er jetzt so still und heimlich kommt, dann kann man sich nicht mehr schick machen. Dann kann man nicht mehr Haare ordentlich machen oder so saubere Sachen anziehen. Es ist wichtig, dass man den König, wenn er kommt, ankündigt. Dass es klar ist, der König kommt. Ich probiere es jetzt nicht nochmal aus. Ihr wisst, was ich meine. Es muss laut und deutlich und jeder muss es mitkriegen. Und heute würde man sehr wahrscheinlich irgendwie eine Pressekonferenz in einem schicken Palast, keine Ahnung, in der Hauptstadt mit Live-Übertragung im Fernsehen, Internet, auf allen sozialen Medien machen und ein Mann im Anzug oder eine Frau, die gut gekleidet ist, würde eine Erklärung abgeben, der König kommt. Und er würde nach Berlin und Darmstadt kommen oder so. Also er würde auf jeden Fall ordentlich und in respektabler Weise angekündigt. Und jetzt die Frage, wie wählt Gott diesen Weg? Was ist Gottes Ankündigung? Und Gott macht das anders. Gott macht es oft anders, als man es so erwarten würde. Gott schickt einen ärmlich gekleideten Freak. Also ich habe überlegt, also ich weiß, Johannes, ein Gewand aus Kamelhaar, also echt Kleidung von, das ist nicht so cool, glaube ich, nicht ansprechend, er ernährt sich von Heuschrecken und Honig, das, was man so halt findet, aber es sind jetzt wirklich arme Leute. Und dieser arme Typ ist dann auch noch in der Wüste. Also ich weiß nicht, ob ihr damit rechnet, aber in der Wüste sind vermutlich nicht so die Menschenansammlungen. Da jetzt zu sagen, ey, der König kommt, ist eigentlich das Unlogischste, was man machen kann. Warum sollte man in der Wüste jemandem erzählen, dass der König kommt? Da kriegt es doch keiner mit, oder? Aber Die Menschen strömten in die Wüste. Ich kann mir das nicht erklären, das muss irgendwie, ja. Mund-zu-Mund-Propaganda hat funktioniert. Alle sind in die Wüste. Die gesamte Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kam in die Wüste, um Johannes zu hören. Die wollten diese Botschaft wirklich hören. Und Johannes kündigt den Retter an. Wusste selber nicht genau, wie sieht das eigentlich aus, aber er sagt, ey, nach mir kommt einer, der wirklich der Retter, der Messias ist. Und das Interessante, und deswegen geht es auch bei Johannes nicht um Äußerlichkeiten, ist, dass wir würden jetzt eher sagen, okay, wenn jetzt eine hohe politische Person, ein König oder so kommt, dann müssen wir uns ordentlich anziehen, versuchen und irgendwie benehmen. Aber Johannes sagt, es geht nicht darum, wie ihr gekleidet seid oder wie ihr, was für einen Haarschnitt ihr habt. Es geht darum, wie euer innerer Mensch aussieht. Er weiß, dass die Menschen umkehren müssen und Vergebung für ihre Sünden brauchen. Er predigt ihnen, dass sie erst einmal umkehren müssen. Sie müssen umkehren und dann sind sie bereit für den König. Und er sagt, der nach mir kommt, der ist stärker, aber ihr müsst erstmal umkehren, ihr müsst euch bereit machen für den König. Und das finde ich total krass. Gott geht es nicht um Äußerlichkeiten. Gott geht es wirklich darum, wie sieht es im Inneren der Menschen aus. Und deswegen predigt Johannes die Vergebung der Sünden, die Umkehr und dass viele Menschen lassen sich wirklich taufen und sind dann in Erwartung von diesem Retter. Dieser Retter, der größer ist als Johannes, größer als die Menschen sich das auch selber vorstellen konnten. Und die Frage ist natürlich, was ist jetzt so groß an diesem König, der kommt? Was ist jetzt so besonders? Denn große Könige oder Gelehrte gab es immer, aber was ist jetzt anders an Jesus als an all den anderen Königen, die vielleicht so waren? Und ich glaube, das ist eine Frage, die für uns heute noch genauso wichtig ist, wie für die Menschen vor 2000 Jahren, die gewartet haben auf den Messias, die gesagt haben, wer ist denn jetzt dieser König? Ist das jetzt nur einfach ein weiser Mensch? Ist das ein Religionsstifter? Ist das ein Prophet? Wer ist denn eigentlich dieser König? Und Markus, der macht eins mit diesem ersten Satz in seinem Evangelium klar, Jesus ist der Sohn Gottes. Gott hat seinen Boten angekündigt, schon in Jesaja. Und jetzt in Markus, da kommt dieser Bote und weist auf Jesus hin. Und sagt damit, ey, der angekündigt wird, das ist wirklich Gott. Und deswegen ist es Markus auch so wichtig, hinterher zu erzählen, wie war das mit der Taufe? Also in anderen Evangelien wird noch erzählt, ja, dass Johannes eigentlich gar nicht Jesus taufen wollte, weil er gesagt hat, ich bin doch voll unwürdig, du müsstest mich eigentlich taufen. Das ist Markus gar nicht so wichtig. Ihm ist wichtig, was hinterher nach der Taufe passiert. Denn da kommt der Geist Gottes auf Jesus herab und aus dem Himmel kommt eine Stimme und die sprach, du bist mein geliebter Sohn. Also der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind in diesem einen entscheidenden Moment zusammen. Und Timothy Keller, der ein ziemlich cooles Buch geschrieben hat über das Markus-Evangelium, der hat geschrieben, dass bei der Schöpfung waren Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen. Die Schöpfung ist ein Projekt der Dreieinigkeit. Und auch die Rettung und Erlösung ist ein Projekt der Dreieinigkeit. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist sind bei der Taufe dabei und bestätigen, so jetzt kann Jesus loslegen und in Jerusalem wirken und Menschen hin zu Jesus führen. Und es ist nicht so, dass irgendwie der Vater gesagt hat, hier Sohn, geh mal los auf die Erde, rette die mal, mach du mal, sondern der Vater und der Heilige Geist sind genauso daran beteiligt und wollen genauso ihre ganze Liebe in dieses Projekt Rettung der Menschen reinstecken, weil es so wichtig ist, dass sie alle drei, Gott ganz dabei ist. Und ich weiß nicht, wie ihr so Dreieinigkeit versteht. Ich finde, das ist jetzt nicht so das Einfachste. Es ist richtig schwer. Gott, drei Personen, ein Wesen. Manche denken, Christen hätten drei Götter. Nein, wir haben Gott. Wir haben Gott, der aus drei Personen besteht. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich habe euch da so ein Dreieck aufgemalt. Gott besteht aus drei Personen. Der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Heilige Geist ist nicht der Vater, aber alle drei sind Gott. Das ist schwierig zu verstehen. Und ich habe einiges da jetzt nochmal zu gelesen und verstehe es immer noch nicht. Nein, es gibt so dieses Beispiel, dass H2O3 verschiedene Aggregatzustände heißt das, ne? Also Dampf, Eis und Wasser. Heißt das so? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe extra Eis eingefroren und wollte euch das mitbringen. Das liegt jetzt leider noch in meinem Eisfach. Also ich wollte euch Eis und Wasser, weil Dampf war irgendwie schwierig, mitbringen, um euch zu zeigen, Wasser kann verschiedene Formen haben. Aber bei Gott ist es noch viel besser, denn bei Wasser ist es entweder das eine oder das andere. Aber Gott ist alles drei zur gleichen Zeit. Und das, was ich verstanden habe, ist, diese drei Personen sind wichtig. Schon mal gut, ne? Vater, Sohn und Heiliger Geist sind wichtig und Vater, Sohn und Heiliger Geist bestehen schon von Ewigkeit an. Und sie kennen sich, logisch, und sie lieben sich und sie verherrlichen sich gegenseitig. Also der Vater verherrlicht den Heiligen Geist und Jesus verherrlicht den Vater und den Heiligen Geist. Alle drei verherrlichen jeweils den anderen, ehren den anderen, finden den anderen wunderschön. Eine Stelle, die wir vorhin schon, ich weiß es gar nicht mehr genau, wir haben eben viel aus Johannes gehört, ich bin mir gerade nicht sicher. Da betet Jesus und sagt, ich habe das Werk vollendet, das du, also der Vater, mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Jesus hatte schon vor der Erschaffung der Welt, bevor er als Mensch war, aber auch bevor die Welt erschaffen wurde, hatte er Herrlichkeit, genauso wie der Vater und wie der Heilige Geist. Und alle drei Personen ehren sich gegenseitig. Und C.S. Lewis, ein schlauer Mensch, hat das den Tanz Gottes genannt. Jeder dreht sich um die jeweils anderen Personen. Jeder verherrlicht die anderen beiden und freut sich über die anderen beiden und liebt die anderen beiden. Und das schon von Ewigkeit her. Und deswegen ist Gott auch unendlich und zutiefst glücklich mit sich selbst, weil er in Gemeinschaft und in Liebe lebt. Würde es nur Gott eine Person geben, dann hätte Gott die Welt schaffen müssen, um ein Objekt seiner Liebe zu haben, um jemanden zu haben, den er liebt. Aber Gott hat schon vorher immer geliebt. Gott hat sich selbst geliebt, die anderen beiden Personen seiner selbst. Es ist kompliziert, aber irgendwie auch ziemlich, ziemlich cool. Denn Gott besteht schon immer aus Liebe. Schon immer. Und Gott hat die Welt erschaffen, um diese Liebe zu geben. Nicht um Objekt zu haben, sondern weil er schon so viel Liebe hat, noch mehr Liebe abgeben zu können. Und das ist so, so wichtig, dass Markus das gleich am Anfang schreibt. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist Teil dieses sich verherrlichenden Wesens, das Liebe ist. Und diese Liebe will er abgeben. Er ist nicht nur irgendein großer Lehrer, nein, er ist wirklich Gott. Und er hat die Herrlichkeit verlassen, hat sich selbst beschränkt und ist Mensch geworden, hat sich menschlichen Begrenzungen wie Schmerz und Tod ausgesetzt, um uns an dieser göttlichen Liebe teilhaben zu lassen, damit wir mit ihm tanzen können. Irgendwie klingt das klingt merkwürdig, ne? Aber irgendwie finde ich es auch ziemlich cool, wie so eine große Party, die Gott hat im Himmel, überall, und wir dürfen mit dran teilhaben. Und damit wir in diesen Tanz mit einsteigen können, ist er an unserer Stelle am Kreuz gestorben, hat unsere Schuld bezahlt, damit wir wirklich diese Liebe empfangen können, damit wir teilhaben können an seiner Gemeinschaft. Und das ist Markus so wichtig, ne? dass wirklich Jesus ist Gottes Sohn, das muss er gleich als Überschrift über alles setzen. Und wenn man weiter dann aber liest, dann weiß er auch, dass diese Realität für uns ganz oft anders aussieht. Und er schreibt das auch so kurz und knapp, wie er das die anderen Sachen beschrieben hat, schreibt er von dem Ereignis, dass Jesus in die Wüste geführt wird und vom Satan versucht wird. Und Er schreibt gar nicht genau, wie das passiert ist oder so, sondern er schreibt einfach nur, das ist passiert. Für ihn war nur wichtig, es gibt Satan und es gibt einen Kampf, der versucht, diese Gemeinschaft zu zerstören. Der versucht, Jesus da rauszunehmen und ihm Macht zu geben. Wenn man in Matthäus liest, dann versucht Satan Jesus damit, dass er ihm Macht und Ehre anbietet. Jesus widersteht dem und sagt, nee, ich weiß, ich brauche diese Gemeinschaft. Und ich glaube, ganz oft geht es uns, wenn wir schauen, wo sind wir angefochten, wo sind wir in Kämpfen, dann sind das genau die Dinge, dass wir versucht sind, dass es oft um unsere Ehre geht, um unsere eigenen Wünsche, um unsere Selbstverwirklichung. Und dass wir nicht mehr die Gemeinschaft mit Gott suchen, sondern lieber sagen, es soll sich um uns drehen. Nur dann verpassen wir das Größte, dann verpassen wir die Liebe Gottes. Und Markus, der war so begeistert davon, dass er sein Leben verändert hat. Markus hat ein Evangelium geschrieben, um den anderen Mut zu machen, ey, es lohnt sich, an Jesus dran zu bleiben. Er war so erfüllt davon, dass er wirklich da ganz viel reingelegt hat in dieses Evangelium und seine Bequemlichkeiten verlassen hat, nach Rom gegangen ist. Und ich bin überzeugt, dass wir auch erleben werden, dass sich unser Leben verändert, wenn wir mehr begreifen, wer Jesus eigentlich ist. Wenn wir begreifen, Jesus ist Christus, ist der Messias, ist der Retter, Jesus ist Gottes Sohn. Wenn wir mehr verstehen, was er eigentlich ist, dann werden wir immer mehr begeistert sein. Dann werden wir platzen. Und ich glaube, dann ist es ganz automatisch, dass Jesus an erster Stelle steht. Dann ist es überhaupt keine Frage. Und dann verändert sich unser Leben. Und das führt uns ganz automatisch in die Nachfolge. Wir werden immer mehr so sein wollen wie der, den wir anbeten. Und wenn Gott in sich Liebe ist und zutiefst glücklich und zufrieden und wir beten Gott an, dann werden wir selbst auch immer mehr davon erfüllt und werden auch immer mehr von dieser Liebe und von diesem Glück erfüllt. Und ich finde es genial, dass wir den dreieinigen Gott anbeten dürfen. Das ist kompliziert und kein Mensch hätte sich sowas ausdenken können. Hätte jemand sich Gott ausgedacht, dann wäre bestimmt nur eine Person, es wäre viel leichter zu erklären. Aber Gott ist so groß, den können wir nicht fassen. Und trotzdem, je mehr wir von ihm begreifen, desto mehr wir verstehen, dass er wirklich der König ist, desto mehr kommt er auch an die erste Stelle. Und das wünsche ich mir für diese kommende Predigtreihe, dass Jesus wirklich so ganz als allererstes kommt. Jesus ist unser König. Amen.